Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Und heute geht es um Superfood. So könnte man es zusammenfassen. Ihr kennt das ja alle. Als Unternehmer und Unternehmerin, die wir irgendwie alle sind, legen wir natürlich sehr viel Wert auf bestimmte Rituale, Routinen im Alltag. Und dazu gehört natürlich auch das beliebte Essen. Und ihr wisst natürlich, es gibt da draußen Unmengen an Theorien, an allen möglichen Glauben, denen man hinterherlaufen kann, an Nahrungsergänzungsmitteln, Bluttests und weiß der Geier was. Aber es gibt bei all dem vor allen Dingen auch immer so ein paar persönliche Favoriten, die für uns Unternehmer und Unternehmerinnen eine ganz besondere Bedeutung haben. Und das ist zum Beispiel das ganze Thema Kaffee. Und die Frage ist natürlich, was macht man eigentlich, wenn man eigentlich keinen Kaffee trinken möchte? Und welche Alternative gibt es da? Und ich habe vor einigen Jahren mittlerweile die Alternative Kakao für mich entdeckt. Und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch und dachte, naja gut, das ist so diese Brühe, die man so aus dem Supermarkt kennt. Bis ich dann den Mann kennengelernt habe, der mir heute hier aus Valencia zugeschaltet ist, der nämlich Kakao komplett revolutioniert hat und unter anderem die Mission hat, Kakao als Superfood für Unternehmer und Unternehmerinnen, aber auch ganz normale Menschen zur Verfügung zu stellen und vor allem mit seiner Arbeit auch darauf einzuzahlen, dass immer weniger Menschen Kaffee trinken müssen, weil es nämlich ganz viele Nachteile hat, die ihr auch gerne heute mal erklärt und stattdessen zu Kakao rübergeht. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, sag mal, wieso hast du eigentlich immer so viel Energie und wieso hast du so gute Laune und wieso hüpfst du den ganzen Tag mehr oder minder durch die Gegend, dann ist es kein Spruch, wenn ich sage, das liegt auch unter anderem an seinem Kakao. Es ist nämlich der berühmt-berüchtigte Moruga-Kakao, zumindest ist das der Name seiner Firma. Und insofern, bevor ich ihn jetzt in den Himmel lobe und er gar nicht mehr weiß, was er sagen soll, sage ich erstmal herzlich willkommen. Lieber Jonas Wind, schön, dass du da bist. Guten Morgen oder hallo.
Moin, Ulf.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns tatsächlich vor Jahren kennengelernt bei einer sehr lustigen Podcast-Folge, wo wir davor noch eine Tasse Kakao getrunken haben und ich glaube dann 6 oder 7 Anläufe gebraucht haben, um mit dem Recording loszugehen, weil das uns so weggeballert hat, im positiven Sinne, so viel gute Laune gemacht hat. Und insofern freue ich mich, dass wir uns heute ein paar Jahre später wiedersehen und du bist mittlerweile in Valencia gelandet. Ich glaube, seitdem ist eine ganze Menge passiert, ne?
Eine ganze Menge. Weißt du noch zufällig, wann das war?
Ich müsste nachgucken.
Oh, Covid, logischerweise.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, klar. Ich müsste nachgucken, Jahre aber es ist auf jeden Fall hier im Podcast drin. Also an alle von euch, ihr könntet auch mal die erste Folge hören, dann bekommt ihr da sozusagen nochmal eine andere Einflugschneise und ganz viel wissenschaftliche Fakten über Kakao. Aber ich finde es tatsächlich irre, wie du dich auch in den letzten Jahren entwickelt hast. Und eine deiner Missionen ist ja wirklich weniger Kaffee, mehr Kakao. Erzähl mal so ein bisschen ganz konkret, warum, wieso, was hat es für Vorteile? Nimm uns erstmal so ein bisschen mit auf die Faktenreise.
Wieso, weshalb, warum? Genau, Kakao. Was ist Kakao? Das ist ja die große Frage. Wir kennen Kakao, das ist angesprochen aus dem Supermarkt. Wir kennen altes braune Pulver, das dir beim Bäcker um die Ecke noch auf den Cappuccino gestreuselt wird, wenn du nicht aufpasst. Aber wir wissen nicht so richtig, was Kakao eigentlich sein kann. Und das habe ich vor 6 Jahren, als ich dann mein Unternehmen gegründet habe, rausgefunden. Das allererste Mal damals in Südafrika. Du hast es damals mit mir schon irgendwie im Podcast die Story erzählen lassen. Genau. Das brauche ich heute gar nicht mehr, glaube ich, die ganze Story erzählen. Aber was wirklich wichtig ist, damals habe ich viel zu viel Kaffee getrunken in meinem letzten Job, noch in Berlin in einem Startup, manchmal 10 Tassen Kaffee am Tag, weil ich Energie gebraucht habe. Und ich meine, deswegen greifen ja die meisten Leute zu Kaffee. Das ist nach wie vor die meistkonsumierte Droge der Welt, ist Koffein, aus gutem Grund, weil wir natürlich auch als Gesellschaft super viel arbeiten. Wir sind eine extrem produktive Gesellschaft. Es gibt eigentlich sehr wenig Alternativen zu Koffein. Selbst wenn du zu Grüntee greifst, was eine Alternative zu Kaffee wäre, enthält Grüntee trotzdem noch Koffein. Was mich damals am Kakao so fasziniert hat, ist, dass er trotzdem wachmachend wirkt, aber scheinbar sehr wenig Koffein enthält. Jetzt will ich gar nicht groß auf die Chemie eingehen beim Kakao, vielleicht können wir das später machen. Was ich aber gemerkt habe als Konsument, ist, ich habe mich fundamental anders gefühlt, als wie mit einem Energy Drink oder einem Kaffee oder einem Grüntee. Das fand ich so faszinierend und so wichtig für mich damals, dass ich meinen Kaffeekonsum reduzieren konnte, erst deswegen, weil ich eine Alternative gefunden habe, dass ich gesagt habe, ich gründe ein Unternehmen und ich versuche mich diesem Thema mal anzunähern. Und im Prinzip ist diese Reise jetzt 6 Jahre später noch genau die gleiche. Und du hast es angesprochen, du selbst trinkst keinen Kaffee mehr. Es wird immer mehr. ich habe letztens einen Artikel in der Wall Street gelesen, das ist mittlerweile das neue, ich weiß nicht mehr genau, wie das Wording war, aber der neue Luxus ist es, bei den Top-CEOs aus den USA keinen Kaffee mehr trinken zu müssen. Weil sie nicht mehr performen müssen, weil sie nicht mehr unter Strom stehen müssen, weil sie nicht mehr unter Stress stehen müssen. Das wird also das nächste Statussymbol. Oh, ich bin jetzt 3 Monate kaffeefrei. Natürlich ein bisschen überzogen, wie das oft so ist im Journalismus. Aber wir sehen, es ist einfach eine Offenheit da mittlerweile im Konsumentenmarkt, auch einfach mal sich zu fragen, brauche ich denn tagtäglich Koffein und brauche ich 10.000 davon jeden Tag? Und ich glaube, in der Führungsriege sämtlicher Unternehmen wird so viel Kaffee konsumiert wie sonst nirgendwo.
Ja, und ich glaube, wir sehen ja vor allen Dingen auch unglaubliche Wandlungen, weil bei mir ist es mittlerweile so und ich finde das so spannend, wie das so einhergegangen ist. Also es ging los bei dir, wo ich auf Kakao umgestiegen bin. So. Mittlerweile nehme ich den Kakao ja auch überall mit hin. Ihr habt das ja auch mittlerweile clever verpackt. Es gibt ja solche kleinen Drops und so weiter, die man einfach in Milch oder in Wasser reinschmeißt, wie auch immer. Und ich nehme die mit in Hotels und auf Dienstreise und wie auch immer. Also ich habe die immer dabei. Und das Interessante ist, dass das ja auch nicht so eine riesige Zeremonie sein muss, wie man das manchmal so im Kopf hat, ne? Dass man sagt, jetzt setz mich in den Stuhlkreis, muss mir ein Teelicht anzünden und so. Und ist es ja gar nicht. Also es wird genauso konsumiert wie Kaffee. Aber ich fand das so spannend, als ich losgelegt habe, dass ich auch so wie du relativ schnell andere Effekte gemerkt habe. Unter anderem, dass ich einfach bessere Laune habe. Und ich weiß nicht, ob es daran alleine liegt, aber ich habe über die Jahre festgestellt, dass ich auch immer mehr aus der eigenen Körperintelligenz heraus mir die Frage gestellt habe, was tut mir eigentlich gut und was will ich meinem Körper auch zuführen? Und mittlerweile trinke ich keinen Alkohol mehr, ich trinke keinen Kaffee mehr, ich trinke nur noch stilles Wasser, auch kein Wasser mit Kohlensäure mehr. Und nicht, weil ich das nicht muss, deswegen komme ich da nur drauf, dieses Nicht-Müssen, sondern weil ich einfach merke, mir geht es damit einfach bedeutend besser. Und ich finde das so schön, wie viele positive Ketteneffekte ausgelöst werden, wenn man mal tatsächlich eine Möglichkeit mal an einer Stelle einzusteigen, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man jetzt erstmal hört, ja, muss ich jetzt wirklich auf Kaffee verzichten und funktioniert das wirklich am Ende des Tages, ne?
Ja, absolut. Sprichst du was Gutes an. Und zwar habe ich mich schon oft gefragt, viele, viele Unternehmen verkaufen natürlich, Add-ons. Das heißt, du fügst deinem aktuellen Lifestyle was hinzu, ja, durch irgendwelche Pillen, Nahrungsergänzungsmittel. Aber ich glaube, oft liegt halt wirklich der Hund da begraben, wo man Sachen wegnimmt aus seinem Lifestyle. Du hast es angesprochen. Also Zigaretten sind ja schon lange nicht mehr, sind ja kein Ding mehr. Also es raucht ja eigentlich, ich kenne niemanden mehr, der raucht. Außer vielleicht ab und zu mal abends im Club, aber jetzt auf einer täglichen Basis kenne ich niemanden mehr aus meiner Generation, der raucht. Dann Alkohol ist das nächste Ding, was oft wegfällt. Ja. Über Pornografie wird oft gesprochen. Ja. Ah, keine Pornos mehr, oder sogar keine Masturbation mehr. Und ich glaube, Koffein ist was den meisten Leuten nicht bewusst ist, dass wir als Gesellschaft extrem abhängig sind davon, immer noch. Und wie gesagt, das ist die meistkonsumierte Droge der Welt. Und das ist, glaube ich, so für mich so ein bisschen die letzte Bastion. Es ist jetzt nicht bei beiden nicht so schlimm wie rauchen oder tagtäglich Alkohol zu konsumieren. Aber es ist was, wo sich immer mehr Leute auch bereit zu erklären, zu sagen, hey, das schaue ich mir nochmal genauer an. Ja. Brauche ich denn morgens direkt meinen doppelten Espresso?
Ja, und du hast vorhin die Chemie angesprochen. Vielleicht kannst du da mal einen Satz zu sagen, weil was ich jetzt im Nachgang so feststelle und was ich total interessant finde, ist, ich habe natürlich mal experimentiert. Ne? Ich habe mal versucht, einen Kaffee zu trinken. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ich finde Kaffee unfassbar bitter. Und zwar selbst dann, wenn ich richtig geilen Kaffee trinke, also hier mit mehrfach gebrüht und düldum. Ich finde es einfach scheußlich vom Geschmack. Also hat sich komplett meine Geschmackssensorik verändert. Und was ich vor allen Dingen krass finde, ich habe danach ich habe hier so einen Ring am Mittelfinger, der meine ganzen Vitalwerte misst. Und wenn ich eine Tasse Kaffee trinke oder mal einen Espresso, was ich jetzt, wie gesagt, seit Monaten nicht mehr gemacht habe, mal abgesehen davon, dass ich so keine Tasse mehr schaffe, aber nur einen Schluck, dann geht der Puls dermaßen nach oben. Also die Belastung, die aufs Herz anscheinend ausgelegt wird, ist so krass im Verhältnis, dass es mir früher überhaupt gar nicht aufgefallen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt frage ich dich heute mal, ist das wirklich so, dass das Kaffee da so reinhämmert? Wenn ja, warum? Warum liegt das in der Chemie? Warum macht es der Kakao nicht? Oder ist das wohlmöglich auch eine subjektive Größe, die einfach mein Körper dazu entwickelt hat?
Ich glaube beides. Also Nummer eins ist ja, dass du jetzt seit wann trinkst du keinen Kaffee mehr?
Also komplett, mit Ausnahme mal Nippen jetzt neulich, ne, um mal zu gucken, was passiert. Aber das rechnen wir jetzt mal raus. Also im Prinzip über ein Jahr lang. Also ein Jahr und ein paar zerquetschte.
Wow. Ja, das also heißt, dein System, du bist dir überhaupt nicht mehr dran gewöhnt.
Nein.
Das heißt, für dich ist Kaffee eine extrem starke Droge. Und du nimmst es jetzt so wahr, ich meine, das vergessen wir alle. Ich habe, glaube ich, mit 16 meinen ersten Kaffee getrunken.
Ja.
Damals konnte ich das überhaupt nicht trinken. Ich habe mir dann immer Latte Macchiato mit Karamellsirup bestellt.
Die erste Tasse damals im Rettungsdienst, die war eine Katastrophe, als ich den Zivi gemacht habe. Ja.
Genau. Und du sprichst es an, warum haben wir denn angefangen, Kaffee zu trinken? Ich habe damals Kaffee getrunken, als ich es erstmal als Student, noch vor dem Studium, hieß trotzdem Werkstudent bei Mercedes-Benz. Mercedes-Benz am Band gearbeitet habe und dann Frühschicht hatte. Und du hast es als Zivi gemacht, ne?
Ja.
Das heißt, wir haben ja schon aus einem gewissen Grund Kaffee angefangen zu trinken. Wir wollten wach bleiben. Und das ist ja, du trinkst ja Kaffee nicht ursprünglich, weil er dir schmeckt, sondern im Gegenteil. Du packst ja irgendwie Zucker rein. Ich habe es gerade angesprochen bei mir, Latte Macchiato mit Karamellsirup. Aber du willst dich irgendwie diesem Effekt von Kaffee nähern. Und dass man das mal hinterfragt, ob man das wirklich braucht, ich glaube, da muss schon viel passieren im Leben. Ich gehe mir schwer davon aus, wir kennen es ja schon ein bisschen, auch wenn wir es schon länger als nicht mehr gesprochen haben, aber du meditierst wahrscheinlich oder hast irgendwann mal in deinem Leben eine Meditationsroutine eingeführt oder gehabt. Oder du bist ja im Allgemeinen ein sehr reflektierter Mensch.
Mhm.
So, und das muss ja erstmal kommen, damit man sich fragt, will ich meinen Drogenkonsum reduzieren? Will ich es überhaupt mal mein Leben hinterfragen und mal hinterfragen, was ich mir so zufüge, was ich konsumiere? Und zwar auf allen Ebenen, ob das jetzt Medien sind, ob das Produkte sind, die ich meinem Körper zuführe, Kaffee, Alkohol, Drogen oder Medien. Ich glaube, das ist halt ein ganzer Lifestyle, den man dann auf einmal anfängt auszuleben.
Ja, und das ist wirklich verrückt. Also ich mache mittlerweile auch ganz, ganz viele verrückte Sachen, weil ich einfach dieses Thema so unfassbar spannend finde. Habe mich neulich auch mit sehr intensiven Blutwerten und so auseinandergesetzt. Und dann habe ich mal so ein Diabetes-Selbst, also so ein Messgerät mir geholt. Und das fand ich nämlich zum Beispiel auch cool. Ich habe also mir einfach neulich morgens mal in den Finger gepiekt, den Zucker gemessen, den nüchtern Zucker. Dann habe ich schöne Tasse von deinem Kakao getrunken und anschließend habe ich nochmal gestixt. Und siehe da, es gab nicht ein Milligramm irgendwie Mol oder wie das heißt, also an Verschiebung. Das heißt, was ich auch festgestellt habe, dass das auch wirklich mit diesem, also es hat zwar einen süßlichen, es ist ja auch ein bisschen bitter, je nachdem welchen Kakao man nimmt. Der Geschmack ist im ersten Schritt erstmal ein bisschen anders als das, was man im Gehirn abgelegt hat. Da darf man erstmal überschreiben. Aber es fand ich eben auch so krass, dass es eben auch vom Zucker, wo wir gerade über Drogen sprechen, im Prinzip überhaupt nichts hat. Und dann habe ich nochmal drauf geguckt, steht ja auf der Rückseite drauf 0,0, wo ich auch so gedacht habe, es ist echt krass, also wie viele tolle Lösungen die Natur da bereithält, wenn man eben auch weiß, damit umzugehen. Ne? Aber ich würde jetzt gerne mal ganz kurz an der Stelle so ein bisschen das Thema switchen, weil du bist ja im Prinzip auch so ein bisschen pioniermäßig unterwegs gewesen mit dem ganzen Thema. Ne? Jetzt so langsam setzt sich's durch, du hast es gerade gesagt, ne? So mit allen möglichen Süchten, die jetzt so abgebaut werden und so, das allgemeine Verständnis wächst. Aber als du vor 6 Jahren angefangen hast, da weiß ich noch, da war das noch ein bisschen anders, da warst du auch noch ein bisschen vorsichtiger, da hast du noch versucht, so deinen Weg zu finden. Wie hast du es denn eigentlich als Unternehmer damals hinbekommen, so eine Mission oder so eine Vision auch am Leben zu halten und etwas zu machen, wo vielleicht auch andere gesagt haben, Mensch Jonas, also lern was Vernünftiges oder stell irgendwie einen dritten Kaffee her, das wollen die Leute. Also was ist dein Geheimnis als Unternehmer, wie man sich im Zweifel auch gegen einen Markt stellt und im Prinzip rebellenmäßig einerseits und auf der anderen Seite aber auch mit einer klaren kaufmännischen Haltung da durchgeht und auch sagt, nee, solange das einigermaßen läuft, machen wir das und ich glaube an diese Idee. Was kannst du dazu teilen?
Ja, da gibt es eine ganz klare Antwort und zwar ich selbst mag das Produkt. Ich habe das Produkt ja selbst gegründet, das Unternehmen gegründet, weil ich dieses Produkt so faszinierend finde, diesen Kakao so faszinierend finde und er mir ja total geholfen hat. Manchmal habe ich gejoked am Anfang, das ist mein Methadon. Also am Anfang war ich kaffeeabhängig und das ist mein Methadon, um von der Kaffeesucht runterzukommen. Natürlich ist Kakao noch viel mehr als das. Es ist ja nicht nur ein Ersatzmittel, sondern es ist ja eine ganze Welt in und für sich. Und diese Welt zu erschließen, das finde ich einfach, das finde ich geil. Also da das kann ich auch in 20 Jahren noch machen. Mhm. Ich fliege jetzt im Januar das erste Mal nach Kolumbien, um da eine neue Sorte zu entdecken und die Menschen kennenzulernen, die den Kakao da anbauen. Im Anschluss geht es nach Mexiko. Und da wird sich mir eine ganz neue Welt offenbaren. Wie sieht das vor Ort überhaupt aus und was können wir als Unternehmen noch tun, um vor Ort auf der einen Seite für bessere Anbaubedingungen zu sorgen, aber auf der anderen Seite, und das ist fast noch wichtiger für mich, weil ich glaube, dadurch ist der Drive einfach ein rein egoistischer Drive und dadurch wahrscheinlich noch nachhaltiger, weil er einfach immer bei mir bleibt. Wie können wir einen noch geileren Kakao produzieren? Mhm. Und ich hatte letztens ein total gutes Gespräch mit meinem ehemaligen Chef, 2 Stunden lang bei ihm auf der Couch gesessen, sehr, sehr, sehr erfolgreicher Gründer. Die haben das Unternehmen für einen 3-stelligen Millionenbetrag verkauft. Also wirklich.
Ordentlicher Exit.
Der weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Und mit dem habe ich mich drüber unterhalten. Und er meinte, hey, der kam dann wirklich nach langer, langer Zeit endlich bei dieser Wahrheit für mich an. Und diese Wahrheit ist, ich habe halt einfach Bock auf Kakao. Ich habe Bock auf geilen Kakao. Und der Grund, warum ich dieses Unternehmen gegründet habe, ist, weil es so ein riesiges Delta gibt zwischen dem Potenzial, was ich sehe in Kakao, und dem Ist-Zustand, den ich gerade sehe. Und das treibt mich halt, das wird mich auch in 4 Jahren noch treiben, auch in 10 Jahren noch treiben. Und das hat mich halt auch über diese ganzen Tiefen getrieben. Das ist das ist ein anderer Gründungsansatz, als viele Leute haben. Also viele Leute schauen sich vielleicht, und das meinte er, und auch mein ehemaliger Chef, der mittlerweile Investor ist auch, der meinte, viele Leute kommen hier rein und haben halt einen Businessplan im Kopf. Und die haben, und die sind eher getrieben von den Zahlen, vom Business. Da ist auch überhaupt nichts Verkehrtes dabei. Ich bin aber halt von Anfang an von dem Produkt getrieben gewesen. Mhm. Und das hat mir halt geholfen, einfach durch über alle Phasen hinweg diesem Produkt treu zu bleiben. Und hat natürlich auch geholfen, das Produkt so zu designen, wie ich es möchte. Und natürlich hat es lange gedauert, bis ich endlich mal das richtige Match gefunden habe, das auch zu kommunizieren und den richtigen Markt dafür gefunden habe. Und ganz oft dachte ich, ich bin einfach ein Outlier, ich bin jemand, der anders ist als andere und keiner mag das Gleiche wie ich. Das stimmt zum Glück nicht. Also ich glaube, wenn man lang genug weitermacht und da Persistenz zeigt, dann findet man auch, wenn man irgendwas wirklich macht, was so faszinierend ist, dass man es nicht abgeben kann, dass andere Leute das auch denken.
Ja, und gleichzeitig hat es dir auch einen unglaublichen Lifestyle ermöglicht. Also du bist ja sehr, sehr viel auch in der Welt unterwegs, hast es gerade angesprochen. Was kommt, ist die nächste Station? Bogotá, glaube ich, ne? Nächste Station?
Die nächste große Station.
Nächste große Station
ist Santa Marta.
Okay. Dann hast du ein paar Jahre auf Ibiza gelebt, jetzt bist du gerade in Valencia, bist ja auch viel, viel unterwegs. Hat das, also ist das auch so eine Zielsetzung gewesen, dass du das Business auch immer versucht hast, mit einem Lifestyle von dir zu koppeln? Bedingt sich das gegenseitig oder war das dann am Ende des Tages einfach ein Zufallsprodukt, was raus abgefallen ist? Also was war vorher da? War erst die Liebe für den Kakao da oder war vorher dieses Bild, ich habe einen Lifestyle und suche mir dann etwas, wofür ich eine Liebe habe, um mir diesen Lifestyle auch zu ermöglichen?
Erst die Liebe für den Kakao, tatsächlich, aber ganz analog zu der Liebe zum Kakao hat sich relativ schnell für mich diese Idee etabliert, dass ich geografisch unabhängig arbeiten will, koste, was es wolle. Mhm. Also auch da die Idee, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Unternehmen schneller zum Wachsen zu bringen, aber dafür müsste ich in Berlin sein, 24/7 und irgendwie ein Investment nehmen und dann da irgendwie ein Team aufbauen und ein Büro mieten, dann war das keine Option für mich. Ich habe einfach gesagt, das geht nicht. Genauso, ich hätte ja schneller wachsen können, zum Beispiel hätte ich Kakaopulver angefangen zu verkaufen und nicht irgendwie diese ganze Welt von Kakao neu denken. Aber das wäre halt nicht zum langfristigen Erfolg geworden. Und genauso für mich auch, also den Lifestyle oder das Leben so zu designen, dass es mir auch passt, das ist ja nachhaltig im Endeffekt. Und dadurch bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo mir das so viel Spaß macht, dass ich das gar nicht abgeben will.
Mhm. Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, sozusagen, ja, so wie ich den Erfolg messe, du hast es nur anders ausgedrückt. Was sind denn so deine wichtigsten KPIs, nach denen du weißt, ob du sozusagen on track bist mit deinem Unternehmen oder ob du off the track bist?
Ja, ist ganz lustig. Am Anfang dachte ich, dass ich das irgendwie kompliziert machen muss. Aber im Endeffekt ist eine Umsatzgröße einfach, das zeigt dir wirklich, dass, also, wenn es nicht künstlich aufgeblasen ist. Also, ich bin 100% Eigentümer des Unternehmens. Es gibt keine Investoren. Wir wachsen profitabel. Und wenn wir profitabel wachsen und wir haben dieses Jahr die erste Million geknackt, da war ich so, okay,
herzlichen Glückwunsch.
Also, danke dir. Und es geht rapide weiter. Und dann kann ich sagen, am Anfang fand ich sowas immer blöd. Am Anfang habe ich gesagt, oh komm, die ganzen Leute, die sich hinstellen und über ihre Umsatz-Milestones irgendwie prahlen, das hat mir nie was gegeben, weil ich immer gesagt habe, oh ja, das ist doch irgendwie nur Prahlerei. Aber tatsächlich in dieser ganz einfachen KPI, und das ist ja die Kunst von KPIs, dass man halt komplexe Zusammenhänge irgendwie runterbricht auf was ganz Simples. In der einen KPI steckt ja schon ganz viel. Wenn ich es schaffe, ohne Investment eine Million Umsatz zu machen mit einem Konsumentenprodukt, das irgendwie hinreichend neu ist, das Erklärungsbedarf hat, dann heißt es ja ganz viel. Dann heißt es irgendwie, ich habe einen Market Fit gefunden, dann heißt es, ich habe Bestandskunden, die wieder kaufen, weil ich mir das nicht leisten kann, immer nur neue Kunden einzukaufen. Dann heißt es, dann steckt da ganz viel drin. Dann heißt es, ich habe ein gutes Team gefunden, weil alleine schaffst du sowas nicht. Dann heißt es, ich habe eine stabile Supply Chain gefunden, ansonsten ist irgendwann bei einer 500.000 das Licht aus, weil du einmal nicht mehr verkaufen kannst. Und tatsächlich ist es, habe ich Anfang des Jahres Ziele gesetzt mit einer sehr guten Freundin von mir, 3 Ziele. Da sind 2 persönliche dabei und ein unternehmerisches. Und das unternehmerische war 1 Million Umsatz. Und das haben wir im Oktober, glaube ich, irgendwann geknallt. Aber das Interessante war auch, das ist so einfach so vorbeigeflogen an mir. Weil der Kopf ist ja auch oft so, glaube ich, bei Unternehmern. Du bist ja dann schon irgendwie am Planen für die 5 Millionen nächstes Jahr.
Ja.
Und ist gar nicht mehr irgendwie so aus dem Gedanken heraus, oh geil, dann mache ich richtig viel Cash, dann kaufe mir einen Porsche. Also ich lebe nach wie vor total frugal, glaube ich, sondern tatsächlich gab es Probleme in der Supply Chain einfach. Mhm. Also unser Supplier hat irgendwie gesagt, ey Leute, wir haben nicht genug Kakao, ihr müsst uns jetzt mal sagen, die Ernte ist jetzt fällig im November, wir müssen jetzt Kakao kaufen für nächstes Jahr. Braucht ihr 20 Tonnen oder 100 Tonnen? Das müssen wir jetzt wissen. Und deswegen war ich irgendwie schon gedanklich viel, viel weiter und dann ist es einfach passiert mit der Million.
Ich finde das auch ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist so ein Weg, den ich ganz häufig erlebe. Darf ich mal fragen, wie alt du mittlerweile bist?
31.
31, ja genau. Ich wollte nämlich sagen, weil was mir aufgefallen ist, gerade so in den letzten 12, 13 Monaten, dass ab 30, da beginnt das tatsächlich zu kippen. Also ich stelle immer wieder fest, auch junge Unternehmer, die so 20 oder so auf dem Weg zu den 30 sind, die sind oftmals noch so unterwegs, dass sie sagen, ja, also jetzt über Geld, also entweder wird ganz viel über Geld gesprochen, die haben wir auch, ne, so diese ganzen, wir wissen eigentlich, wie sie heißen, die noch irgendwelche Tüten in den Supermarkt-Einkaufswagen stellen und dazu lustige LinkedIn-Posts absetzen und so. Aber ansonsten gibt es auch ganz viele, die sagen, ja, nee, mit Geld und so, das ist nicht so der ganze Punkt. Und ab 30 fängt sich das an so zu verändern. Man kommt einfach dazu, dass man sagt, ganz ehrlich, es geht am Ende nur um die Kohle. Also ich meine, aber und trotzdem muss das ja nicht bedeuten, also bist du ja auch ein schönes Beispiel dafür, das bedeutet nicht, dass man da zum Sozialautisten werden muss oder irgendwie zum Mega-Honk oder irgend sowas, sondern dass man das auch ganz klar mit einer stabilen Wertekultur auch nach vorne treiben kann. Aber ich glaube, dass diese Bekenntnis auch zu sagen, es geht um Profit. Und wie ich auch immer sage, wenn ein Unternehmen zugrunde geht, dann liegt das meist nicht an falschen Ideen oder ähnliches, sondern es liegt daran, dass einfach mehr Geld rausgeflossen ist, als er gleichzeitig wieder reingekommen ist. Punkt um. Dann geht nochmal das Licht aus. So ist es dann halt. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass du jetzt eben auch sagst, ich habe eine Weile gebraucht, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir mehr Kunden gewinnen oder profitablere Kundenbeziehungen aufbauen oder so wie es du gerade gesagt hast, die Retention, also die Wiederholkaufrate steigern. Und that's it. Und darum geht es. Und lass uns doch das gleichzeitig auch so machen, dass wir trotzdem dabei eine Menge Fun haben können. Ist das etwas...
Wenn ich da ganz kurz einhaken kann. Und das Schöne für mich, weil ich bin jetzt an den Punkt gekommen, okay, wir hatten dann die erste Million gemacht und dann war das irgendwie, wie geht's denn weiter?
Ja.
Wie geht's denn weiter? Brauche ich jetzt Investment? Brauche ich irgendwie ein größeres Team? Wie geht's denn weiter? Und ich habe gemerkt, es hat mir nicht so viel Energie gegeben. Es hat mir jetzt keine Energie gesaugt, aber es war irgendwie so, ja gut, und dann machen wir irgendwie, skalieren wir die Ads und brauche ich dann jemanden, der im Marketing arbeitet und dann machen wir da irgendwie 2, 3, 4 Millionen draus nächstes Jahr. Aber das war so, ja, dann passiert das halt so, weil in meinem persönlichen Leben wird ja sich nichts ändern. Mhm. Also ich würde mir jetzt nicht auf einmal eine große Karre kaufen, brauche ich eh nicht. Also es wird sich nichts ändern. Und deswegen war dieses Gespräch mit meinem ehemaligen Chef, jetzt Mentor, so wichtig, weil es mir gezeigt hat, aha, wenn du den geilsten Kakao der Welt produzieren willst, gibt es denn Möglichkeiten, wie du Cash gegen, also wie du auch mal wieder Geld investieren kannst, ja, um ein besseres Produkt zu bauen. Mhm. Und auf einmal sind mir so viele Dinge eingefallen. Fängt dabei an, dass wir geile Fermentationsanlagen mal in Kolumbien und Peru bauen können. So, was brauchst du dafür? Da brauchst du jetzt nicht nur 10.000 Euro für.
Ja.
Da brauchst du halt schon eine Stange Geld. Oder perspektivisch die eigene Fabrik. Und dafür braucht man dann den Profit. Und dann macht der Profit wieder Sinn für mich. Dann ist es so, ah geil, mit mehr Profit heißt es, ich kann endlich mal eine geile Schokoladenfabrik bauen. Irgendwann mal, nicht jetzt. Und dadurch können wir noch geileren Kakao machen.
Ja, was ich ja ganz schön finde, ne? Wenn man eben sagt, okay, Profit ist gar nicht mehr das Endziel, sondern Profit ist nur das Hilfsmittel, um wieder etwas anderes zu haben. Und dann ist das praktisch wie so ein Perpetuum mobile, was sich wieder aufbaut. Ne? Finde ich ganz spannenden Gedanken. Ich saß letzte Woche saß ich mit einem coolen Unternehmer zusammen, den mag ich persönlich sehr gerne. Boris Thomas heißt der gute Mann. Sein Urgroßvater hat mal den Lattenrost erfunden und so weiter. Also er ist Geschäftsführer von Lattoflex und macht so gelegentlich so Workshops und Seminare und so. Und ich mag das gerne, weil Boris einfach unglaublich viel Know-how auch hat und sehr bereit ist, auch einfach zu teilen. Und dann saßen wir zusammen und haben eben über Ziele gesprochen, auch so über Wachstumsziele und Profitziele und so weiter und so fort in einer kleinen Gruppe. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich so eine totale Abneigung gegen dieses Wort alleine habe, Ziele, ja, weil es immer so ein Endzustand ist und habe dann für mich, es ist einfach nur umdefiniert im Kopf und habe gesagt, sind für mich einfach Wachstumshelfer. Also ich liebe einfach persönliches Wachstum und wie können mir diese Wachstumshelfer dazu helfen, noch etwas anderes zu erreichen? Und das erinnert mich gerade an das, was du gerade gesagt hast, dass man eben sagt, das Ziel ist nicht der Endpunkt oder der Profit ist nicht der Endpunkt, sondern es ermöglicht mir, dass ich daraus dann etwas noch viel Größeres bauen kann, was dann in deinem Fall idealerweise dann natürlich sogar noch zurückfließt ins Produkt und in die Company. Also finde ich einen ziemlich smarten Circle, wenn man sich den mal so überlegt. Und ihr könnt ja da draußen auch mal überlegen, was das für eure Company bedeuten könnte. Aber du willst was sagen, schieß raus.
Genau. Und zwar, ich habe das angesprochen, es war ein Ziel sozusagen, eine Million Umsatz zu erreichen, aber ich habe ansonsten im Leben sehr wenig solche Ziele.
Ja.
Genau aus diesem Grund, den du gerade angesprochen hast, weil ich das viel zu statisch finde. Ich finde es viel wichtiger, einen, sehr abstrakt gesprochen jetzt, aber einen Vektor zu haben, also eine Richtung. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel geilerer Kakao. Mhm. So, das hört nicht auf. Wenn wir 100 Millionen Euro Umsatz machen, hört es nicht auf.
Ja.
Wenn wir Starbucks ablösen und irgendwie 10 Milliarden Umsatz machen, hört das nicht auf. Das geht immer in diese Richtung.
Ja.
Und das hilft mir viel mehr als, also das spricht mich persönlich viel mehr an, als zu sagen, oh, mein Ziel ist es mal 10 Millionen Euro Umsatz zu machen.
Ja, und das ist ganz spannend. Also ich meine, egal ob wir über Pizza reden oder über einen der größten Blumenhändler, rein marketingbezogen in Amerika damals, ich habe leider jetzt den Namen vergessen, aber die Geschichte ist, dass er an die Wände in jedem Büro sozusagen gedonnert hat, mehr Blumen. Also das heißt, es war eben nicht so, ja, wir müssen hier 300 Milliarden irgendwie machen, sondern einfach zu sagen, wie können wir jeden Tag mehr Menschen einfach Freude machen und einfach mehr Blumen absetzen? Also im Umkehrschluss, Geil. Wie können wir noch geileren Kakao machen? Und das Einzige, und ich habe das leider nie gesehen, aber es muss lustig ausgesehen haben, aber in jedem Büro überall Aufkleber und überall war einfach nur drauf, was machen wir? Ja, wir wollen einfach mehr Blumen in der Welt, Punkt, so ungefähr. Und in deinem Fall erinnere ich mich gerade daran, einfach zu sagen, ja, wir wollen einfach noch geileren Kakao haben und das finde ich eine sehr schöne unternehmerischen Ansatz, der ja fast schon, würdest du sagen, dass du damit auch so, vielleicht in deiner Generation auch schon typischer als in meiner noch, so Sinnökonomie, aber jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht im Esoterikbereich oder so, sondern wirklich zu sagen, für mich ist es wichtig, dass eben Ökonomie auch Sinn macht, dass wir in den Ländern idealerweise vor Ort Arbeitsplätze schaffen, du hast die Fabrik angesprochen, die Fermentationsanlagen und so weiter. Ist das für dich ein wichtiger Bestandteil in deiner Firmenkultur?
Auf jeden Fall, klar. Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast ja schon durchexerziert. Ich habe ursprünglich mal Geografie mit Schwerpunkt Entwicklungsforschung studiert und in dem Studium irgendwann den Koller bekommen, weil wir immer nur die Probleme vor Ort gelernt haben. Also hast du gesagt, okay, hier in Afrika Riesenproblem. Der Regenwald wird abgeholzt, weil der Weltmarkt an Fleisch, der Demand an Fleisch total gestiegen ist. Das heißt, die ganzen Bauern holzen den Regenwald ab und bauen da Sojaplantagen an, um die Rindviecher zu füttern. So, Problem gibt es seit 20 Jahren. So, nächstes Problem. Aber keiner hat über Lösungen gesprochen, weil keiner natürlich eine Lösung hat. Und die Lösung kommt nicht von der GIZ. Die kommt nicht aus den paar Groschen Entwicklungshilfe, die wir irgendwie da hinschicken, um das System am Laufen zu halten. Und jetzt schließt sich bei mir so langsam der Kreis. Deswegen ist auch die Reise jetzt nach Kolumbien bzw. Mexiko so wichtig für mich, weil ich, das hört ja nicht auf als Unternehmer. Du löst ja die ganze Zeit nur Probleme. Die ganze Zeit hatte ich das Problem, wie kriege ich das Zeug irgendwie an den Endkonsumenten? Yeah. So, Problem erstmal gelöst, ist ja noch total winzig. Also der Millionenumsatz ist ja noch total klein. Mm. So, ich freue mich drüber, aber jetzt sprechen wir mal ein bisschen größer. Und schon jetzt laufen wir in die Problematik rein, dass wir nicht genug Kakao kriegen. Mm. Woran liegt das? Dann spreche ich natürlich hier mit meinem Head of Sourcing, dem Jan Schubert, der in Ecuador lebt, der so einen geilen Job macht. Ohne den würde unser Unternehmen nicht funktionieren, aber natürlich deren eigenes Unternehmen auch nicht. Original Beans sitzt in Amsterdam und Jan macht alles, was das Sourcing angeht, also den Export der Kakaobohnen. Und dann frage ich Jan, hey Jan, 30 Tonnen Peru im Jahr, warum? Warum so wenig? Also es ist ja wirklich nicht viel. Und er sagt, ja, die Region, er schätzt vorsichtig, hat ein Erntepotenzial von 3000 Tonnen. Also ja, geil, wie kommen wir denn da hin? Was müssen wir investieren, um mehr Kakao exportieren zu können? Und dann gibt es natürlich das eine Problem, das nächste Problem, das nächste Problem. Das heißt, für mich ist es so wichtig, jetzt mal in den Ursprung zu gehen, um da alles aufzusaugen und auch mal zu lernen, kann ich persönlich, geht das überhaupt, aber können wir überhaupt vor Ort was ändern? Geht das überhaupt? Ich gehe mal schwer davon aus, es geht. Es gibt ja immer irgendwelche Wege. Und das ist ja der Weg des Gründers, des Entrepreneurs, wie es irgendwie auf Englisch heißt, einfach Probleme zu lösen.
Ja.
Und ich habe jetzt halt einfach mal das Problem, dass ich keinen geilen Kakao nachkriege.
Ja.
Erstmal das Problem gelöst, dass ich den Kakao wegkriege. Und jetzt ist das erste Problem, okay, wo kriege ich den geilen Kakao her?
Ja, und vor allen Dingen, er muss auch regelmäßig zu uns geschickt werden. Also dann aber verpackt und nicht im Rohzustand sozusagen. Wobei man ja im Prinzip das Rohmaterial von dir in Anführungszeichen bekommt, auch wenn es natürlich ein bisschen verarbeitet wurde.
Richtig.
Aber was ich gerade ganz spannend finde, du hast ja auf der einen Seite gesagt, ne, denken wir mal so ein bisschen größer. Ja, das können wir sehr gerne machen. Sagen wir mal, okay, wir reden jetzt mal davon, Starbucks abzulösen und ähnliches. Jetzt habe ich ja jetzt so gesagt. Oder eben in ganz anderen Größenordnungen oder beispielsweise, du hast vorhin angesprochen, so Energy Drinks und ähnliches, da womöglich eben auch ein Substitut zu schaffen und ähnliches. Also wenn wir das jetzt mal richtig groß denken, worauf ich hinaus will, du hast ja auf der einen Seite, hast du gewissermaßen dieses Kreativpotenzial in dir und sagst Produktentwicklung nach vorne treiben und ähnliches. Auf der anderen Seite hast du gerade mit Verlaub gesagt, zwischen den Zeilen gesagt, wir sind eigentlich zu groß, um irgendwie noch Pillepalle spielen zu können, aber noch viel zu klein, als dass wir so richtig durchstarten können. Das heißt, du brauchst ja auf der anderen Seite auch einen extrem harten Blick auf Produktivität, auf Kennzahlen, auf dass das alles zusammenläuft, Probleme lösen und ähnliches. Wie organisierst du denn unternehmerisch deinen Alltag, dass du beiden Seiten gerecht werden kannst und am Ende des Tages eben auch sagst, es war ein cooler Tag oder es war eine coole Woche?
Boah, ich habe ehrlich gesagt sehr wenig Orga bei mir. das muss ja jeder für sich selbst rausfinden, wie er selbst oder sie selbst tickt. Aber was sind so Tools, die ich benutze? Eigentlich, ich habe am Anfang mal irgendwelche Product-Development-Tools benutzt oder irgendwelche klassischen Kanban-Systeme, alles mögliche. Ich habe eigentlich mittlerweile einfach eine To-Do-Liste. Mhm. Und da fallen dann einfach 1000 Sachen an und irgendwann streiche ich die dann, wenn die nicht gelöst sind. Also so läuft es bei mir immer. Das versuche ich auch meinem Team gerade irgendwie beizubringen. Es gibt halt immer irgendwie als Unternehmer viel zu viele To-Dos. Viel zu viel. Viel, ja. Kannst du gar nicht lösen. Funktioniert gar nicht. Müsstest du viel zu viele Leute einstellen, es wird ineffizient, kannst du alles gar nicht lösen. Kannst du nicht bezahlen, kannst du nicht lösen. Also wie löse ich das? Ich sage einfach, 9 von 10 To-Dos werden nicht erledigt. Ist halt einfach so. Und wenn du Glück hast, findest du manchmal ein To-Do, was irgendwie 3 andere To-Dos einfach eliminiert. Weil du vielleicht eine geile Person eingestellt hast, die dann die anderen 3 Dinge erledigen können. Wobei das immer eine sehr unsaubere Lösung ist, finde ich, Leute anzustellen, um Probleme zu lösen. Ich finde es viel geiler, wenn du durch eine geile Designlösung einfach Sachen eliminierst, wo du sagst, brauchen wir gar nicht. Mhm. Wir brauchen das nicht extra einen Flyer drucken, weil wir die Info mit auf die Verpackung gedruckt haben. Mhm. Fertig. Haben wir eine Komplexität schon mal gelöst. Und so versuche ich eigentlich immer, das Unternehmen aufzubauen und auch meinen eigenen Alltag zu gestalten. Also sehr minimalistisch, simpel, weil es mir auch sonst auf den Sack geht. Also das mache ich gar nicht so sehr, weil ich denke, oh geil, das wird jetzt produktiver, sondern weil ich selbst einfach so getrieben bin davon, die Dinge simpel zu gestalten, glaube ich, damit ich den Überblick behalten kann.
Du hattest vorhin gesagt, lass uns noch immer noch mal drauf eingehen, du hast vorhin gesagt, so ab 500.000 Euro, da würde das so nicht mehr funktionieren, da würden nämlich die Lichter ausgehen und heute haben wir sozusagen 1 Million geschaltet. So, wenn ich jetzt mal sage, wenn wir das, was du gerade gesagt hast, in Verbindung setzen mit Umsatzgröße von 500.000, gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, da muss ich auch mein Denken verändern, wie ich an To-Dos rangehe, wie ich an Abläufe rangehe, wie ich vielleicht mit meinem Team umgehen muss und ähnliches, wie ich über mich selber nachdenken muss, weil ich stelle beispielsweise fest, auch bei mir in meiner Entwicklung, 500.000 okay, ab 500.000 ändert sich das Game nochmal, ab 1 Million ändert sich das Game dann sowieso nochmal und dann meistens wieder ab 10 Millionen. So, wie hast du das erlebt auf deiner Reise?
Gar nicht. Wie gesagt, das ist einfach so an mir vorbeigeflogen und das liegt aber auch im Geschäftsmodell, glaube ich. Also ich meine, bei uns ist Backend so automatisiert, ob wir es 500.000 verkaufen oder 1,5. Das kriege ich gar nicht mit. Mhm. Also ich meine, das Marketing läuft. Wir haben ein bisschen mehr Customer Support. Da muss halt einfach ein bisschen mehr Customer Support gemacht werden. Ein typisches Beispiel, wenn wir dann sehen, es werden immer die gleichen Fragen gestellt, dann frage ich mich halt, okay, können wir das Problem nicht einfach mal irgendwie am Schopf packen und das Problem lösen, statt mehr Customer Support Leute einzustellen.
Mhm. Ja, und ich finde diesen Gedanken spannend, den du sagst halt, wie kann ich weniger machen, wie kann ich eliminieren? Und was du aber gerade sagtest, finde ich nämlich auch ganz spannend, verbunden mit der Frage, wie hast du das denn für dich gelöst? Auf der einen Seite sagst du, ich bin eigentlich sehr minimalistisch unterwegs, es wird sehr, sehr klar, dass du Unternehmer bist. Auf der anderen Seite hast du gesagt, ich habe mich im Prinzip in das Produkt verliebt. Ich habe den Anspruch, geileren Kakao zu machen und ähnliches. Und was ich ganz oft in der Praxis feststelle, ist, dass dieses Loslassen und das Eliminieren und sich selber rausziehen aus dieser, ich muss das alles selber machen, weil nur dann kriege ich die entsprechende Qualität hin, dass das einfach vielen auch das Genick bricht und dass sie deswegen nicht mehrfach 6-stellig, geschweige denn 7-stellig werden. Wie hast du es hinbekommen, auf der einen Seite deine Liebe gewissermaßen weiter in dieser Firma zum Ausdruck zu bringen, auch da zu sein und gleichzeitig aber dich zurückzuziehen und zu sagen, ich mache minimalistisch, ich bin Unternehmer, ich sehe zu, dass im Hintergrund ein paar Strukturen, dass wir die Supply Chain aufbauen und pipapo und tralala und ansonsten habe ich ein geiles Team und die machen das. Was ist deine Magic Source dafür?
Ich habe ja noch einen Anspruch ans Leben, der weit über das Unternehmertum rausgeht. Also Beispiel, ich habe vor 3 Jahren meinen ersten Paraglide-Pilotenschein gemacht. Mhm. So, und dann, solche Dinge sind ja auch für mich total wichtig. Ich war jetzt gerade in Malaga und habe einen Pilotenschein für Paragliden mit Motor gemacht. Mhm. Fahre ich in 10 Tagen darunter wieder, bestelle mir gerade der wird gerade zusammengestellt, mein erster Motor, mit dem ich dann durch die Lüfte fliegen kann. Sowas finde ich geil. Mhm. So, und das kann ich ja nur machen, wenn ich den Vormittag frei habe. Weil, also normalerweise mein Terminkalender hat vielleicht in der Woche einfach mal nix, kein Termin. Mhm. Du bist, glaube ich, einer von 3 Terminen, den ich diese Woche habe. Mhm. Das heißt, ich habe auch schon so einen Anspruch natürlich, das kommt wahrscheinlich dadurch, dass ich immer extrem viel Outdoor-Sport gemacht habe und du brauchst ganz viel Zeit zum Klettern, zum Surfen, zum Fliegen, weil du, wenn der Wind geil ist oder die Sonne scheint, dann musst du halt draußen sein. Ansonsten brauchst du das Hobby nicht anfangen. Und das heißt aber auch, dass halt die Systeme im Hintergrund einfach laufen müssen. Und zwar ohne mich. Das heißt aber auch nicht, auf der anderen Seite, dass ich das alles einfach nur abgebe, stumpf an andere Leute und sage, oh, macht ihr das mal, ich bin zu gut dafür. Mhm. Sondern wie gesagt, ich finde, es gibt ja, ich finde ja nach wie vor dieses Buch, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, 4-Hour-Workweek, extrem gut. Und das spricht halt ganz klar davon, dass Outsourcing ist nur die allerletzte Maßnahme für Dinge, die nicht automatisiert oder eliminiert werden können. Aber es gibt so eine Hierarchie im Unternehmertum, dass du sagst, wenn du Sachen eliminieren kannst, dann eliminiere sie. Wenn sie nicht eliminiert werden können, gewisse Dinge in der Buchhaltung, was weiß ich, dann versuche sie zu automatisieren, dafür haben wir Computer. Und wenn sie dann immer noch irgendwie durch eine Menschenhand gehen müssen, dann fang an, das Outsourcing zu machen. Mhm. Ich versuche dadurch halt auch meinem Team beizubringen, hey, mach das genau so. Also versuch mal lieber, gewisse Teile zu eliminieren. Das heißt zum Beispiel auch gewisse Kundengruppen einfach nicht anzusprechen, weil sie zu nervig sind.
Ja.
Also nee, wir verkaufen nicht mehr irgendwie an Zeremonial-Kakao-Menschen, die irgendwie nur noch in Persona kaufen und nur Cash und irgendwie, ich brauche es aber morgen, weil morgen ist Vollmond und ich bin zu vercheckt irgendwie, das auch mal 2 Wochen vorher zu bestellen. Machen wir einfach nicht. Sage ich einfach so, nee, sorry, hier gibt es genug andere für. Oder auch, ich glaube, was bei vielen Unternehmen passiert, dass sie dann viel zu viele Produkte auf einmal live schalten. Und das war ja bei mir, ja, auch, wirst du immer wieder getempt, wie sagt man auf Deutsch, tempted.
Ja, verführt.
Wie gesagt, verführt. Ja. Immer mehr.
Ich kann mich auch noch dran erinnern, am Anfang, also die ersten Male, als wir gesessen haben, da haben wir noch experimentiert mit dem Geschmack und den Tafeln und du hattest ohne Ende unterschiedliche Tafeln aus allen Ländern. Ich weiß noch, wie ich auch zu dir gesagt habe, ich finde das ja geil, als Konsument finde ich das geil, aber als Unternehmer wäre das für mich der pure Horror, weil
Als Konsument findest du es ja auch nicht geil.
Doch, also ich fand es persönlich cool.
Was wir gemerkt haben, die Leute waren völlig verwirrt.
Ja klar, logisch, ja. Also ich fand es cool, weil ich natürlich mit dir mich durch die Kakaosorten fräsen konnte und du hast mir ein paar Tafeln dann dagelassen. Ich fand es natürlich cool, mich durch die Welt zu trinken, so ungefähr. Aber als Unternehmer habe ich gedacht, alter Schwede, der Produktion, dann die Menge, die da geht und so, kriegst ja keine Skalierung hin, die Produktionsprozesse passen nicht, die Skalierungssysteme funktionieren nicht. Für den Kundenservice ja auch ein Horror. Also und Temperatur, da wollen wir doch gar nicht anfangen. Also so viele Sachen und das aber alles loszulassen, zu eliminieren und trotzdem die Firma nach vorne zu entwickeln. Das finde ich eine geile Story.
Du sprichst einen geilen Punkt an, weil ich finde halt auch der Konsument findet es ja geil, wenn es leichter ist.
Ja.
Es gibt diese Burger-Chain aus den USA, In-N-Out, da gibt es halt irgendwie zwei, drei Dinge, glaube ich. Ne? Ja. Es gibt Burger, Pommes und Milchshake. Fertig. Läuft. McDonald's ist es auch nicht sonderlich kompliziert. Und da gibt es noch deutlich viele mehr Beispiele. Ich habe mir damals ein Beispiel dann an Red Bull genommen und habe einen sehr guten Tipp bekommen, auch von einem anderen Mentor von mir, der auch ein sehr großes Unternehmen gegründet hat, das in jedem deutschen Supermarkt ist. Und er meinte, mach's einfach simpler. Hör mal auf mit hier Tansania leicht geröstet und hier Mexiko starke. Das versteht ja keiner. Der Jump, also der Sprung vom Konsumenten ist von Nesquik auf Moruga.
Ja.
So, das, und wenn du dann noch anfängst jetzt mit den super Specialty-Dingern, forget it. Das kannst du mal machen, wenn du Leute hast, die schon 5-mal Moruga getrunken haben. Mhm. So wie du es einer bist. Und dann machen wir halt irgendwie einen Special Club auf oder machen mal Special-Varianten. Aber am Anfang ist es einfach mal, guck mal, hier ist, ich möchte jetzt nicht über eine andere Marke sprechen, aber hier ist einfach mal Kakaopulver, wie wir es kennen. Und hier ist geiler Scheiß.
Ja.
So, und jetzt kauft ihr einfach mal geilen Scheiß. Und dann ist es dem Konsumenten vollkommen egal, ob das Peru ist, Mexiko, Tansania, schlag mich tot. Ist denen vollkommen egal. Hauptsache, die haben eine gute Erfahrung dabei. Und es gibt ja noch mehr so Beispiele. In Frankfurt war ich letztens bei einem Kumpel, da gibt es eine Bar, die serviert nur Aperol Spritz. That's it. Ein Fünfer. Aperol Spritz, ein Fünfer. Läuft wie Hulle. Und ich glaube, das Geschäftsmodell für den Barbesitzer ist halt auch geil.
Ja, also ich glaube.
Und halt für auch, die Konsumenten aber halt auch. Du kommst halt da rein, du weißt genau, was du willst.
So sieht es aus. Und ich war neulich zum Beispiel, war ich auf Fuerteventura, weil ich eine Vacation gemacht habe. Einige haben das ja bei LinkedIn auch verfolgt. Und in Coralejo oben im Norden von Fuerteventura hat eine neue Eisdiele aufgemacht. Schreibt sich dann VREVAK, also Brebak ausgesprochen. Und bei Brebak ist das so cool, weil die haben einfach nur 7 Eissorten. Die machen Gelato. Also ich muss mich korrigieren, sie haben keine Eissorten, sie haben Gelato. Sie haben Gelato-Sorten. Das bedeutet, ich glaube, es Kongieren heißt das, ne, wenn sich das alles im Kreis dreht da. Sie haben also diese Maschinen im Prinzip direkt im Store. Das heißt, es laufen 7, wie heißt das dann, du weißt, Conchagen oder wie heißt das dann im Substantiv? Weißt du das? Okay, also 7 Maschinen, die ganze Zeit dieses Eis drehen, laufen also parallel, bis du halt sozusagen auf den Knopf drückst.
Conchen,
dann wird aufgemacht.
Den Schokoladenbegriff.
Ja, genau. So, und dann wird jetzt dieses super cremige Gelato da rausgeholt. Nebenbei steht die Waffelbäckerin, die also die Waffeln frisch backt. Es gibt also keine vorgefertigten und eingekauft. Dieser Laden brummt wie Hulle. Und ich habe dann irgendwann mal mit der Inhaberin gesprochen und sagt, ja, wir lieben halt einfach geile Gelato und wir wollen einfach nur einfach geile Gelato machen. Und was ich damit sagen möchte ist, dass die Kraft dieses Stores liegt in der Einfachheit, ne? Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Es heißt einfach, hey, willst du Eis? Komm hierher, fertig. Das heißt, der Mechanismus, wie werde ich glücklicher in Anführungszeichen, ist einfach Eis. Und da setzt du ja auch nicht hin und sagst, ja, hätte ich jetzt gerne mittelgeröstet Dings und hätte ich da gerne auch krokant und Dings und Buff und tralala, sondern es ist einfach 7 Sorten, 2 Waffeln, einmal normal, einmal Bubble-Waffel und dann kannst du dir noch die Eissorte aussuchen und das war's. Und es läuft wie blöd. Die Leute stehen ohne Ende Schlange, weil natürlich auch das Produkt am Ende des Tages einfach super lecker ist. Aber diese Simplizität fand ich eben so extrem krass. Und dann diese Kombination aus lecker und geiles Produkt und Einfachheit, fand ich unternehmerisch tatsächlich unschlagbar. Und die sind da abgegangen wie Schmitz' Katze.
So, und du sprichst was Gutes an. Du sagst ja, weil das Produkt ja auch ganz gut ist. So, nee, das Produkt kann ja nur ganz gut sein, weil du dich so drauf fokussierst.
Ja, bedingt sich dann gegenseitig.
Genau, genau. Ja. Und du gehst ja nicht zum Restaurant, die anbieten Döner, Pizza, Pasta, übrigens irgendwie Sushi machen wir auch.
Frisch vor allen Dingen, alles frisch.
Gibt's.
Ja.
Gibt's, aber es ist halt was anderes. Ja. Ich war jetzt gerade in Japan, wenn du dann Laden reingehst, da gibt's halt nur Ramen.
Ja.
Nichts sonst. Dann weißt du, das ist geil.
Ja.
Ist geil. Und es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch für den Konsumenten geil, es ist halt für alle geil. Und ich glaube, das zieht sich ja durch, also nicht nur Unternehmen, ich war gerade hier in Valencia in der Picasso-Ausstellung und es ist so geil zu sehen, wie er, also du konntest da ganz gut nachvollziehen, die haben ein paar Skizzen aufgehängt von ihm und dann das Endprodukt. Und wie er das immer weiter abstrahiert hat. Am Anfang ist es halt wirklich noch ein Stierkampf und gegen Ende ist es halt, es sind nur noch ein paar Linien. Es sind nur noch ein paar Linien, aber du kannst irgendwie immer noch das Pferd und den Stier erkennen. Aber das ist halt geil. Und ich glaube, das zieht sich ja durch die gesamte Kunst oder das schaffende Werk irgendwie des Menschen. Je abstrahierter es wird, desto, oder je simpler es wird, glaube ich, desto besser wird es einfach irgendwann.
Ja, ja und es ist, ich habe mich da neulich mit einem Freund drüber unterhalten vor ein paar Tagen und wir waren uns nicht ganz sicher, aber wir glaubten beide, dass es aus dem alten Griechenland kommt und zwar dieser Unterschied zwischen Oberfläche und Kontemplation. Und was sie letztendlich auch gesagt haben, wenn du halt ein reiches Leben haben möchtest, dann brauchst du halt Phasen, wo du praktisch an der Oberfläche bist, also wo es die seichte Kost ist, wo man dann eben auch mal, keine Ahnung, alles Mögliche, wo es dann auch gerne mal kompliziert sein kann. Aber wenn du es halt wirklich richtig gut machen willst, dann brauchst du eben auch Kontemplation. Und Kontemplation heißt ja per se erstmal in die Tiefe gehen. Und du brauchst halt beides. Das heißt, wenn du nur in der Tiefe unterwegs bist, dann hast du keine Kreativität mehr, hast keine Oberfläche, hast keinen Drive mehr, hast keine Geschwindigkeit, die du heutzutage brauchst. Wenn du aber die ganze Zeit immer nur hin und her rast und dann 1000 unterschiedliche Sachen hast, aber in nichts wirklich, also nichts wirklich gemeistert hast, dann bringt dir das auch alles nichts, weil du dann halt nicht diesen Faktor Geilheit auf gut Deutsch dann eben auch wieder mit rüberbringst. Und insofern finde ich das immer spannend, wie sich das dann am Ende doch immer wieder um einfache Wahrheiten trägt. Und gleichzeitig dann aber auch toll mit Unternehmern zu sprechen, die es dann eben auch für so ein Produkt zum Beispiel mal umgesetzt haben, wie jetzt in dem Fall ein Kakao, wo man so im ersten Schritt vielleicht denkt, naja, das ist ja so ein Standardprodukt, aber ist es gar nicht. Besonders nicht, wenn man den Kakao eben auch mal neu denkt, so wie du es gesagt hast.
Genau.
Wie geht's denn weiter? Ja. Was sind denn so die nächsten Projekte, auf die wir uns freuen dürfen bei dir?
Erstmal neue Sorten, 2 neue Sorten. Jetzt habe ich erst gesagt, ah ja, komm, wir machen so simpel wie möglich. Aber tatsächlich, wie gesagt, 30 Tonnen Peru, da sind wir irgendwann drüber. Vor allen Dingen sind wir nicht der einzige Kunde, der im Jahr irgendwie peruanischen Kakao kauft.
Ja.
Das heißt, wir haben nicht genug peruanischen Kakao, um alle Kunden bedienen zu können. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Sorte aus Mexiko auch gelauncht über die gleiche Schokofabrik, die in der Schweiz steht, über die wir natürlich deutlich größeres Volumen produzieren müssen. Das konnten wir jetzt endlich mal machen mit einer zweiten Sorte, kam super gut an. Und auch dies ist ausverkauft. Da kriegen wir keine Bohnen mehr. Um das mal zu verstehen, wir kriegen zum Beispiel die nächsten Bohnen in Peru im Juli 2025. Mhm. Einfach weil die Ernteverschiebung, dann ist das ganze Ding im Seefrachtcontainer. So, was machen wir? Wir haben jetzt im Januar Tansania eine neue Sorte.
Die im Übrigen sehr geil ist, kleiner Spoiler-Alarm.
Ja. Ich bin gespannt, wie du sie findest, weil sie natürlich jetzt auch von einem anderen Schokoladenproduzenten produziert
ist. Okay, ja,
ist,
stimmt. Ne? Ich habe noch die Tafel Tansania, ne? Ja, genau, richtig.
Exakt, genau. Und das ist ja, also die Qualität entsteht ja an vielen, vielen Stellen und wie der Kakao geröstet wird und dann gemahlen wird, das ist ja fundamental dafür, wie das Geschmacksprofil im Endeffekt ist. Das heißt, sie wird anders schmecken als das, was du gewöhnt bist, aber ich gehe mal davon aus, dass sie extrem geil wird. Und dann haben wir auch Kolumbien. So. Damit machen wir es erstmal weiter. Ich als Unternehmer denke mir, lass uns das simpel halten, bis wir irgendwann an den Punkt kommen und das, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr an dem Punkt sind, aber ich lasse mich gerne überraschen. Das ist auch da ein Gefühl, das habe ich nicht konkret an einem Ziel festgemacht, dass ich das Ding mal wieder sprichwörtlich auf die Straße bringen kann. Ich habe ganz am Anfang in Berlin einen Café angemietet, eine Eisdiele, um einfach mal ganz nah am Konsumenten sein zu können, um einfach mal testen zu können, wie kommt das an. Und ich wusste ja nichts über Schokolade. Damals hatte ich Glück, dass mein Nachbar eine kleine Schokofabrik im Prenzlberg hatte, wo ich selbst die Schokolade machen konnte. Also ich stand dann nachts in der Schokofabrik, habe sie gemacht und tagsüber in dem kleinen Laden und habe sie direkt verkauft als Trinkschokolade. Und das hat damals halt überhaupt nicht funktioniert, wegen ganz klaren Business-Prinzipien. Also es war in so einer Nebenstraße, ich hatte irgendwie nicht genug Footfall, wie sagt man da auf Deutsch, irgendwie Fußzulauf.
Ja, also ich überlege auch gerade, wie man es am besten übersetzt.
Also sind keine Leute reingekommen in den Laden.
Ja, genau.
Würde ich egal, wie das heißt. Denn
auf, wie heißt das auf Deutsch? Wir kommen da gleich wieder drauf, ja.
Genau. Und weil es halt so ein Nischenprodukt ist. Und jetzt kommen wir aber halt immer mehr in die Richtung, wo ich sage, hey, Kakaotüten per DHL zu Endkonsumenten nach Hause zu schicken, ist jetzt nicht die einzige Art und Weise, wie man Kakao konsumieren kann.
Ja.
Und wenn ich mir dann natürlich wieder mal irgendwie vom Kaffeemarkt was abschaue, dann werden die großen Margen und die großen Marken halt dargemacht, wo der Konsument es auch konsumiert. Also Stichwort Starbucks.
Ja.
Es wird natürlich anders, muss fundamental anders aussehen als ein Starbucks. Wir können es nicht versuchen, Starbucks zu reproduzieren. Ich glaube, da wird man einen riesen Fehler machen, zumal das halt ein super Nischenprodukt ist. Aber wir können halt aussuchen, einmal, es muss ja nicht unbedingt ein Ort sein, wo man sich hinsetzen kann. Ich glaube, wir würden erstmal anfangen mit so kleinen Pop-Up-Store-mäßigen Kakao-Bars, wo du halt einfach sagen kannst, ich hätte gern meinen Kakao so mit. Zum Beispiel, ich komme direkt aus dem Gym, ich hätte es gern mit Proteinpulver, ein bisschen Kollagenpulver mit rein, hier noch irgendwie ein Schuss MCT-Öl und noch irgendwie Functional Mushrooms und dazu bitte mit Zimt und Chili, so pam, go. Und nee, bitte keine Hafermilch, sondern Mandelmilch.
Ja.
So, und der Nächste kommt und sagt, bitte mit Hafermilch und einer halben Banane, was weiß ich. Mhm. Und dann kannst du dir so deinen Kakao zusammenstellen. Und da habe ich extrem Bock drauf, weil ich glaube, im Endeffekt wollen Kunden, ich selbst ja auch, ja, einfach einen Kakao in der Hand halten. Ob ich jetzt den ganzen Umweg gehen muss und den irgendwie aus dem Lager irgendwie in den Kakao nach Hause schicke und dann eine Zubereitungsanleitung und irgendwie noch den Milchschäumer mitverkaufe, damit sie es zu Hause machen können, das muss ja nicht unbedingt sein.
Mhm.
Ich denke mal, wenn wir beide jetzt irgendwie in Persona uns sehen würden und jetzt so viel über Kakao gesprochen haben und unten irgendwie unter deinem Podcast-Studio ist ein geiler Moruga-Laden, dann würden wir einfach hingehen und uns zwei Morugas bestellen.
Du so wie du. Und das Witzige, und das ist nicht abgesprochen, aber ich habe neulich tatsächlich meiner besseren Hälfte zu Hause erzählt, weißt du, ich habe da so einen Typen mal kennengelernt, Jonas heißt der mit vornem, und ich wollte ja schon immer mal so einen Café aufmachen eigentlich. Und da habe ich witzigerweise einfach drüber gesprochen und wir sind auf fast dieselbe Idee gekommen, aus so einem Pop-Up-Store irgendwo in Hamburg aufzumachen und dann einfach mal sozusagen Moruga-Kakao auszuschenken. Aber das, was du jetzt gesagt hast, mit Proteinen und Pilzen und Pieper und Tralala, ist natürlich da nochmal eine Special Liga. Aber ich glaube,
wenn die Leute es wollen.
Ja, wenn sie es wollen. Aber ich glaube halt auch tatsächlich, weißt du, so diese einfache Verfügbarkeit, weil wir dürfen ja immer nicht vergessen, und das finde ich, sieht man, da hat man wirklich bei Kaffee zum Beispiel sehr viel gelernt oder generell bei Getränken und so, das fällt mir mal besonders auf am Flughafen, ne? Also so in dem Moment, wo wir in einem anderen Kontext drin sind, bekommt auch die das Wollen haben, und das gilt ja für jedes Produkt, bekommt eine komplett neue Bewandtnis. Und ich habe witzigerweise jetzt vorgestern einem, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ich glaube Kanadier oder so, wir sind in so einer School-Community da zusammen, und der ist, wie nennt man da, Bodyworker, kann man sagen, und der macht halt seit Jahren richtig coole Arbeit, ich habe den noch nie persönlich kennengelernt und so, und jetzt sagte er, ja, ich habe das Problem, die Leute zahlen einfach nicht mehr als $60 die Stunde so ungefähr. Und dann sage ich, ja, weil du deinen Kontext nicht veränderst, du versuchst immer denselben Content irgendwie geiler zu machen, aber du musst den Kontext verändern. Und dieses Spiel aus Content und Kontext, das verstehen halt so wenige. Und die versuchen alle immer ihre Produkte, ne, ihr vielleicht da draußen, ihr kennt das vielleicht auch, dann werden die Produkte nochmal, dann werden die Kurse schöner gemacht und so weiter. Aber das Geld liegt oftmals nicht darin, die Dinge schöner zu machen, sondern den Kontext zu verändern, indem ich es delivery. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel zu dir, zu sagen, okay, der Kontext ist nicht mehr zu Hause Herd, sondern der Kontext ist, ich komme gerade aus dem Sportstudio, habe 3 Stunden trainiert, will meine Muskelmasse irgendwie cool machen, wenn es denn so in diese Richtung geht. Und deswegen ändern wir den Kontext, haben aber selber den gleichen Content, den wir nur in einen anderen Kontext packen, und auf einmal hast du höhere Margen, ein anderes Business, höhere Reichweite und so weiter und so fort. Also es lohnt sich mal, unabhängig von irgendeinem Produkt, darüber nachzudenken, wie ist eigentlich mein Kontext, in den ich meinen Content reinpacke. Das mal so die kleinen klugscheißerischen Wachstums-5 Minuten hier von meiner Seite.
Ja, mega, 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 mega. Und da holst du mich auch voll ab. Zum Beispiel haben wir das Angebot bekommen von unserem Supplier, direkt eine Intro zu Dens Biomarkt gemacht zu bekommen.
Ja.
Ne? Hier so direkt, hey, habt ihr nicht Bock, Dens Biomarkt? Ich so, nee. Weil es ist nicht, ich habe ja persönlich kein Problem damit, wenn unsere Ware bei Dens steht. Aber wird ein Konsument in den Supermarkt reinlaufen und eine Tüte Moruga für 30 Euro kaufen, die da neben der Schokolade steht, wo die teuerste Schokoladentafel vielleicht 5 Euro kostet? Ja. Nee. Das können wir uns sparen. Ja. Also das funktioniert nicht. Das können wir anfangen, die Tüte noch günstiger zu machen, aber nach wie vor wirst du versuchen, ein Produkt zu präsentieren in einem Umfeld, das gar nicht bereit ist dafür, das noch gar nicht weiß, dass das Zeug halt einfach teuer ist.
Ganz
genau.
Es
liegt nicht daran, dass wir größere Margen haben. Ja. Wir verfolgen einen ganz normalen Margenansatz wie jedes andere Food-Startup auch. Ja. Unsere Ware ist einfach viel teurer im Einkauf. Wenn du aber sagst, ich kaufe mir hier einen fertigen Kakao in der Tasse für 5 Euro, im Starbucks kostet irgendwie so ein Latte-Ding 8 Euro, keine Ahnung, 8 Euro wahrscheinlich, dann, ja, was kostet ein Flat White? Kostet 4,50 bei manchen Läden. Es ist also 5,50 Euro für so einen Kakao, wenn er geil gemacht ist, ist jetzt nicht mehr in der Wahrnehmung teurer als andere Produkte.
Ja, ja.
Im Benefit, aber du hast super viele Antioxidantien, Magnesium, Zink, Eisen, es schmeckt phänomenal gut und du hast quasi auch, das kann für manche Leute extrem gut sein, ich achte sehr darauf, dass ich viel Fett konsumiere, für Leute, die ketogen leben oder halt die Low Carb Ernährung kennen, du hast quasi dein Frühstück schon in dem Kakao mit drin.
Mhm.
Also ich hab heute noch gar nichts gegessen. Ich habe einfach nur einen Kakao getrunken heute Morgen.
Mhm.
Und auf einmal siehst du so 5 Euro für all das. Das ist ja ein Bargain, das ist ein Steal.
Ja, ja.
Ja, aber wenn du halt anfängst, eine Tüte Kakao neben andere Schokoladentafeln zu setzen, sagst du, what the fuck, Leute, seid ihr verrückt?
Ja. Ja, und das ist tatsächlich so magisch. Also zurückzukommen zu dem Bodyworker. Ich sage, wenn du von den 60 Euro zum Beispiel oder von den 60 Dollar Stundensatz, wenn du da sehr schnell, ohne dein Produkt zu verändern, in eine andere Richtung möchtest, dann überlege doch mal, in welchem Kontext Bodywork so viel entscheidender sein kann. Und dann sage ich so, als Idee beispielsweise, geh doch mal an alle Hochpreis-Coaches ran, die Retreats-Veranstaltungen haben, die Zehntausende von Euros für ein paar Tage kosten, wo jeder im Prinzip weiß, wenn du keine saubere Körperintegration mit in das Retreat einbindest, dann bleibst du maximal auf der Verstandesebene hängen. Es muss in den Körper rein und das geht nur über Körperarbeit. Du bist nun sehr sportiv, ne, aber nicht jeder geht klettern, nicht jeder geht surfen und so. Also wie kann man sonst machen? Und diese ganzen Klassiker wie Yoga und ähnliches funktioniert eben auch nicht für jeden, aber damit zu sagen, okay, nimm doch noch mal deine Bodywork und pack sie in einen anderen Kontext, weil dann hat sie auch einen komplett anderen Wert. Und wenn du dann sagst, hey, es gibt ein Missing Piece, der in 99% aller Retreats fehlt und das ist nämlich die körperliche Ebene und ich bin darauf spezialisiert und so weiter, dann nimmst du dasselbe Produkt, packst es in einen anderen Kontext und hast eine komplett andere Marge daraus. Und deswegen gibt es so ein paar Grundgesetzmäßigkeiten. Also insofern, ich bin da mal sehr gespannt, ob wir dann in ein paar Monaten oder ein paar Jahren dann viele Moruga Pop-Up Stores entwickeln. Bedingung ist natürlich, einer davon muss in Halstenbek aufgemacht werden, weil ich will da nicht jedes Mal nach Hamburg fahren, ne? Das ist klar.
Geil. Let's do it.
Mein Lieber, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben fast das doppelte, fast das dreifache Volumen einer normalen, ich bin da mal authentisch Folge heute miteinander verbracht. Wir sind fast bei einer Stunde jetzt. Aber ich fand's mega cool. Ich würde am liebsten auch noch unendlich länger mit dir schnacken, weil du als Type einfach richtig cool bist. Das war der kleine Hinweis für euch alle da draußen. Jonas Wind heißt der gute Mann. Verlinkt euch, vernetzt euch, macht und tut. Nehmt Jonas nicht übel, wenn er nicht auf jede Nachricht antworten kann. Aber ich kann zumindest sagen, dass die Kommunikation mit ihm Bombenfreude macht und er auch oftmals antwortet. Ich weiß noch, damals habe ich angerufen, weil die Verpackung damals, ne, Packaging, haben wir auch drüber gesprochen, bei der Verpackung gab es so ein kleines Problem und dann habe ich gedacht, so, jetzt will ich mal gucken, was die da so antworten und dann riefst du ja persönlich an und dann haben wir uns eine Stunde lang über Packaging unterhalten, wo ich gedacht habe, what the fuck, was ist das denn für ein geiler Dude? Also von der Seite her, wenn ihr nett Jonas schreibt und auch was Produktives zu sagen habt, dann antwortet er sicher. Und ansonsten kann ich nur sagen, Moruga Kakao, geiler Scheiß. Wir schicken es mittlerweile auch an alle Kunden von uns raus, die in irgendeiner Form längerfristig mit uns zusammenzuarbeiten, einfach mit einem Begleitschreiben und so, weil ich wirklich zutiefst aus eigenem Erleben heraus sagen kann, das ist einfach wirklich echt ein Gamechanger gewesen, auch für mich. Und ich bin wirklich fassungslos heutzutage. Leider kriegt man das ja meistens im Leben immer erst ex post mit und nicht ex ante, gerade wenn man dann sowas wie von Kaffee und so weiter so ein bisschen auch abhängig war. Und ich habe ja auch sehr viel Kaffee getrunken. Aber ich hätte es im Leben nicht für möglich gehalten, wie cool dieser Effekt von Kakao ist. Und ich sage dir also einfach auch nochmal persönlich vielen Dank, dass du gegen all die Widerstände angegangen bist, da deinen Weg gegangen bist und ähnliches und da einfach auf eine ganz andere Art und Weise über Kakao nachgedacht hast. Wir haben heute wenig über das Produkt chemisch und weiter im Pipapo gesprochen, aber ich glaube, wenn ihr da Fragen habt, einfach mal auf Moruga Internetseite gehen, im Zweifel eine E-Mail schicken. Information ist ja heutzutage das kleinere Übel. Mir war es viel wichtiger, dass ihr die Person heute mal kennenlernt und wisst, dass da ein cooler Dude einfach dahinter steckt, der noch sehr, sehr, sehr viel vorhat Und vielleicht, weiß ich jetzt nicht, das haben wir nicht besprochen, gibt es einen Discount-Code zufällig für alle, die eine Probepackung bestellen? Mal lieber Jonas, frage spannend, ich jetzt geil. Einfach mal so.
Mit Ulf 10 spare 10%.
Ja, können wir Ulf 10, okay. Also mit Ulf 10 bei Moruga eingeben, Jonas richtet den Gutscheincode ein und dann kriegt ihr 10%. Das war nicht abgesprochen, aber das fiel mir gerade noch so ein, um so einen kleinen Bonus für euch da draußen mal rauszuholen. Also mein
Sneaky.
Lieber Sneaky, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal wieder persönlich sehen und dann vielleicht mal wieder live und in Farbe eine Tasse Kakao trinken. Und derweil erstmal ganz viel Spaß in Valencia. Und wenn du jetzt noch eine abschließende Botschaft für alle da draußen hast, dann raus damit. Ansonsten starten wir in das Grand Finale dieser Episode heute.
Absolut, ganz lieben Dank dafür, dass ich hier sein durfte. Also ich freue mich total, wenn wir uns mal wieder in Persona sehen, in Hamburg wahrscheinlich. Und ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen.
Oder in Valencia. Ja, wäre auch
in Valencia, wenn du willst,
ja,
gerne, also in die Sonne. Es scheint
so,
die Sonne.
So weit ist ja nicht und Sonne gefällt mir dann immer noch besser als
gerne, be my guest.
Ja, okay, ich komme drauf zurück, mein Lieber. Okay, ihr Lieben, also ihr habt gemerkt, wir sind eigentlich so über das ganze Thema Superfood-Kaffeeersatz gefahren, weil es natürlich auf der Produktebene dabei im Jonas geht. Aber mir war ganz wichtig, auch ein paar unternehmerische Aspekte vor allen Dingen zu besprechen. Und denkt doch mal drüber nach. Punkt 1, was könnt ihr eigentlich eliminieren? Wie könnt ihr mit einem geilen Design eure Company auch einfacher machen? Was wäre denn mit der Überlegung, wenn 1 Million möglich wäre, tatsächlich auf einfachem Wege hinzubekommen, wenn wir dafür nicht hustlen müssen, wenn wir dafür nicht leiden müssen, wenn wir dafür nicht irgendwie 24 Stunden unterwegs sind. Wenn es dafür so wäre, so wie Jonas gesagt hat, hey, ich habe irgendwie 3 Termine pro Woche im Kalender stehen, ja, habe ich jetzt auch noch nicht ganz geschafft, aber mal gucken, vielleicht hast du noch einen Geheimtipp dann irgendwann später. Aber selbst wenn es 5 Termine sind, denkt einfach mal darüber nach und lasst uns doch vor allen Dingen auch mal gucken, dass Profit auf jeden Fall das zentrale Medium schlechthin ist, ansonsten funktioniert nämlich gar nichts. Aber was wäre, wenn der Profit auch wiederum nur ein Werkzeug ist, um zum Beispiel geileren Kakao herzustellen, versus in deinem Fall dann da draußen irgendwie ein cooleres Coaching, ein cooles Mentoring oder wie auch immer auf die Beine zu stellen. Wenn ihr das sozusagen alles verdaut habt und dann mal eine Rückmeldung habt, dann schreibt einfach sehr gerne eine E-Mail oder kommentiert oder wie auch immer. Wir sind beide auch per LinkedIn zu erreichen. Jonas und ich tauschen uns auch regelmäßig aus. Also wenn ihr eine Rückmeldung habt, schickt sie uns gerne. Und damit sage ich dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Jonas, dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen Dank.
Danke an dich, Ulf.
Sehr gerne. Und für euch alle anderen da draußen, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.